Sie kam gut mit der Köchin zurecht. Oma drückte ihr ein Messer in die Hand und zeigte auf eine Zwiebel, und Arya hackte sie. Oma schob sie zu einem Berg von Teig, und Arya knetete ihn, bis die Köchin Halt sagte. Halt war das erste Bravosi-Wort, das sie lernte. Oma reichte ihr einen Fisch, und Arya entgrätete und filetierte ihn und wälzte ihn in den Nüssen, die die Köchin zerstieß. Im Brackwasser, das Bravos umgab, wimmelte es von Fischen und Schalentieren jeder Art, erklärte ihr der gütige Mann. Ein langsam fließender Fluss mündete im Süden in die Lagune und durchzog weite Schilfflächen, Gezeitentümpel und Watt. Klaffmuscheln und Herzmuscheln gab es im Überfluss, Miesmuscheln und Moschusfisch, Frösche und Schildkröten, Schlammkrabben und Leopardenkrabben und Kletterkrabben, rote Aale, schwarze Aale, gestreifte Aale, Neunaugen und Austern. Alle kamen sie häufig auf den geschnitzten Holztisch, an dem die Diener des vielgesichtigen Gottes ihre Mahlzeiten einnahmen. An manchen Abenden würzte Oma den Fisch mit Meersalz und zerdrückten Pfefferkörnern, oder sie kochte die Aale mit gehacktem Knoblauch. Von Zeit zu Zeit verwendete die Köchin sogar Safran. »Heiße Pastete hätte es hier gefallen«, dachte Arya. Das Abendessen war ihre Lieblingszeit. Es war schon eine Weile her, seit Arya jede Nacht mit vollem Bauch zu Bett gegangen war. An manchen Abenden erlaubte ihr der gütige Mann, ihm Fragen zu stellen. Einmal wollte sie wissen, warum die Menschen, die den Tempel aufsuchten, immer so friedlich wirkten. Zu Hause hatten die Menschen immer Angst vor dem Sterben gehabt. Sie erinnerte sich an den pickligen Knappen, der geweint hatte, als sie ihm den Stich in den Bauch versetzt hatte, und daran, wie Sir Armory Lodge um sein Leben gefleht hatte, als die Ziege ihn in die Bärengrube hatte stoßen lassen. Auch das Dorf am Godseye fiel ihr ein, das Schreien und Kreischen und Wimmern der Dorfbewohner, wenn der Kitzler anfing, sie nach Gold zu befragen. »Der Tod ist nicht das Schlimmste«, erwiderte der gütige Mann. »Er ist seine Gabe an uns, ein Ende von Armut und Schmerz. An dem Tag, an dem wir geboren werden, schickt der vielgesichtige Gott jedem von uns einen dunklen Engel, der uns auf dem Gang durchs Leben begleitet. Wenn unsere Sünden oder unsere Leiden zu unerträglich werden, nimmt uns der Engel bei der Hand und führt uns in die Länder der Nacht, wo die Sterne ewig hell leuchten. Jene, die kommen, um aus dem schwarzen Becher zu trinken, suchen nach ihren Engeln. Wenn sie Angst haben, spenden die Kerzen ihnen Trost. Woran denkst du, wenn du unsere brennenden Kerzen riechst, mein Kind?«
»Winterfell«, hätte sie sagen können. »Ich rieche Schnee und Rauch und Kiefernnadeln. Ich rieche Ställe. Ich rieche Hodors Lachen und John und Rob, die im Hof fechten, und Sansa, die ein Lied über irgendeine dumme, holde Lady singt. Ich rieche die Gruft, wo die steinernen Könige sitzen. Ich rieche heißes Brot im Ofen, ich rieche den Götterhain. Ich rieche meine Wölfin, ihr Fell, fast so, als würde sie neben mir sitzen.
Ich rieche gar nichts«, antwortete sie, um zu sehen, was er sagen würde.
»Du lügst«, gab er zurück. »Aber behalte deine Geheimnisse für dich, wenn du möchtest. Arya aus dem Hause Stark.«
So nannte er sie nur, wenn sie ihn verärgerte.
»Du weißt, dass du diesen Ort verlassen kannst. Du bist keine von uns, noch nicht. Du kannst jederzeit gehen, wenn du möchtest.«
»Ihr habt gesagt, wenn ich gehe, kann ich nicht wiederkommen.«
»Genau.«
Dieses Wort machte sie traurig. Syrio hatte auch oft »genau« gesagt, erinnerte sich Arya. Er hat es andauernd gesagt. Syrio Forell hatte ihr den Umgang mit Nidel beigebracht und sein Leben für sie gegeben.
»Ich will nicht gehen.«
»Dann bleib. Aber vergiss nicht, das Haus von Schwarz und Weiß ist kein Heim für Waisen. Alle Menschen unter diesem Dach müssen dienen. Valar Doaeris, sagen wir hier dazu. Bleib, wenn du möchtest, aber wisse, wir verlangen Gehorsam von dir. Zu jeder Zeit und in jeder Hinsicht. Wenn du nicht gehorchen kannst, musst du uns verlassen.«
»Ich kann gehorchen.«
»Wir werden sehen.«
Sie hatte noch andere Aufgaben, außer Uma zu helfen. Sie kehrte den Fußboden des Tempels, sie trug beim Essen auf und schenkte ein, sie sortierte die Haufen von Kleidung der Toten, leerte ihre Geldbeutel und zählte die Stapel der eigentümlichen Münzen. Jeden Morgen begleitete sie den gütigen Mann auf seinem Rundgang durch den Tempel, um die Toten zu suchen.
»Leise wie ein Schatten«, sagte sie zu sich und erinnerte sich an Syrio.
Sie trug eine Laterne mit einer dicken Eisenblende. Bei jeder Nische öffnete sie die Blende einen Schlitz weit und hielt nach Leichen Ausschau. Die Toten waren nicht schwer zu finden. Sie kamen in das Haus von Schwarz und Weiß, beteten eine Stunde oder einen Tag oder ein Jahr lang, dann tranken sie das süße, dunkle Wasser aus dem Becken und streckten sich auf einem der Steinbetten hinter dem einen oder dem anderen Gott aus. Sie schlossen die Augen, schliefen ein und erwachten niemals wieder.
»Das Geschenk des vielgesichtigen Gottes nimmt Myriaden von Formen an«, erzählte ihr der gütige Mann. »Aber hier zeigt es sich stets milde.«
Wenn sie eine Leiche fanden, sprach er ein Gebet und vergewisserte sich, dass alles Leben den Betreffenden verlassen hatte, und Arya holte die Diener, deren Aufgabe es war, die Toten in die Kellergewölbe zu tragen. Dort zogen die Akolyten die Leiche aus und wuschen sie. Die Kleidung der Toten sowie ihr Geld und ihre Wertsachen wurden in einem großen Behältnis gesammelt, um sie später zu sortieren. Das kalte Fleisch wurde nach unten in das Allerheiligste gebracht, wo nur die Priester Zutritt hatten. Was dort vor sich ging, durfte Arya nicht wissen. Einmal, als sie ihr Abendessen zu sich nahm, keimte plötzlich ein fürchterlicher Verdacht in ihr, und sie legte ihr Messer hin und starrte das helle Fleisch auf ihrem Teller misstrauisch an. Der gütige Mann las ihr das Entsetzen vom Gesicht ab.
»Das ist Schweinefleisch, Kind«, sagte er, »nur Schweinefleisch.«
Ihr Bett war aus Stein und erinnerte sie an Harrenhall und das Bett, in dem sie geschlafen